ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Olga Vostritsova.
Wann sind Sie geboren?
Ende März 1980.
Dann haben Sie bald Geburtstag. Wo sind Sie geboren?
In Novosibirsk.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin derzeit Kuratorin und bin auch Agentin für Diversität am MDBK.
Frau Vostritsova, was treibt Sie an?
Naja, also Kunst und Literatur natürlich, also das ist zentral. Und die unerwarteten Gedankengänge oder vielleicht so Konversationen, die mich überraschen. Also ich mag es, wenn ich überrascht bin und dann plötzlich aus meinem so festen Denken rausgekickt werde.
Für mich fast die spannendste Frage, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Naja, das ist auch für mich eine sehr spannende Frage. An sich fühle ich mich fast überall zu Hause, wenn ich ein bisschen lenke, mich aufhalte. Also ich versuche, die Offenheit der Umgebung zu geben von meiner Seite. Aber das führt auch dazu, dass ich auch eigentlich im Großen nirgendwo so richtig zu Hause fühle. Aber vielleicht muss man auch an Novosibirsk mal kurz gucken. Also da, ich besuche meine Eltern immer wieder. Und da vergesse ich eigentlich alles und da bin ich dann irgendwie nur ich.
Frau Vostritsova, welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Also neulich, also nicht neulich, das ist schon so vielleicht 2 Monate her, habe ich den Film Fallende Blätter von Aki Kaurismäki geguckt. Und da gibt es war eine Szene in der Bar, so eine Band oder Duo, das heißt Maus der Türt, ein finnisches Duo, 2 Schwestern. Die mit engelhaften Stimmen depressivste Lieder singen. Und das hat mich auch sehr berührt und das hat irgendwie mich angesprochen. Und vielleicht noch Gaye Suakyol, das ist eine türkische Sängerin, die sehr politisch auch aktiv ist, hat eine sehr starke, prägnante Stimme und ihre Songs, also ich lerne ein bisschen Türkisch und wo ich dann auch verstehe, weil über sie singt, dann bin ich auch ganz glücklich.
Faszinierend. Sie sprechen ziemlich viele Sprachen, ne? Deutsch, Russisch, Türkisch, was noch?
Englisch und Spanisch.
Mhm. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Sehr bewegend für mich war das Buch von Bell Hooks, Die Bedeutung der Klasse oder warum die Verhältnisse nicht auf Rassismus und Sexismus zu reduzieren sind. Also sehr langer Titel. Auf Englisch heißt das Where We Stand, Class Matters. Das Buch hat sie noch 2000 geschrieben, aber ins Deutsche wurde es erst jetzt übertragen, also ist wirklich neu rausgekommen. Und ja, sie erzählt aus sehr persönlicher, autobiografischer Perspektive ihr Weg aus Arbeiterfamilie im amerikanischen Süden, aus einer schwarzen Familie, wo sie dann zur Aktivistin und Literaturwissenschaftlerin, Autorin wurde und wo sie dann sehr rührend analysiert, also welche Werte sie mitgenommen hat aus der Zeit, wo sie aufgewachsen ist, dass sie Armut also oft so als etwas Peinliches dargestellt wird, aber sie sprach auch von Werten.
Also wie Werte so entstehen, das ist natürlich sehr interessant. Da gibt es so viele unterschiedliche Umstände. Frau Vostritsova, kurz am Schluss, wie beginnt Ihr Tag?
Ja, also ich frühstücke immer. Das ist meine wichtigste Mahl im Tag. Und ich mache immer das Bett.
Heute zu Gast bei MDR Kultur trifft Olga Vostritsova. Sie ist Kulturvermittlerin, Kuratorin, Agentin für Diversität am Museum für Bildende Künste derzeit in Leipzig. Und Sie sind geboren in Novosibirsk 1980. Und studierten da auch an der Staatlichen Universität Philologie, haben damit eine Auszeichnung abgeschlossen und haben erstmals 2004 schon in Deutschland gearbeitet, als Kulturmanagerin von der Robert-Bosch-Stiftung Literaturhaus Köln. Frau Vostritsova, ich würde gern mit Ihnen einmal aktuell einsteigen. Die Beerdigung von Alexei Nawalny. Sie selbst sind in Novosibirsk geboren. Haben Sie die Bilder mitverfolgt? Was sind so für Eindrücke bei Ihnen geblieben?
Ja, selbstverständlich habe ich die Bilder verfolgt. Also ich habe auch Live-Schaltung angeschaut von FBK, von seiner Organisation. Ja, die Bilder habe ich gesehen auf jeden Fall.
Waren Sie beeindruckt von der Menge der Menschen oder haben Sie sich mehr vorgestellt?
Na, mehr habe ich nicht vorgestellt, weil das ganze Klima in Russland schon so eher nicht dazu einlädt, auf die Straßen zu gehen. und nun gar nicht mit Nawalny schreiend, dass man das Wort, also das Wort oder den Namen von Nawalny öffentlich ausspricht, was die Menschen gemacht haben. Ja, mehr habe ich nicht erwartet, sogar eher weniger.
Naja, eigentlich war ja auch angedacht, dass es eine klammheimliche Beerdigung wird von der russischen Regierung, soweit wir das jetzt nachverfolgen konnten hier in Deutschland. Das hat ja nicht ganz geklappt.
Zum Glück. Also ich glaube, dass es dann schon abgesehen davon, wer dieser Mensch gewesen ist, also die Möglichkeit, sich von einem Menschen, der verstorben ist, umgekommen ist, sich zu verabschieden und diese Möglichkeit den Menschen zu geben, das ist, sagen wir so, das ist sogar christlich gesehen sehr wichtig. Ja.
Es gab natürlich auch wieder Festnahmen im Umfeld der Beerdigung. Gab ja auch schon vorher viele Festnahmen, nun stehen aber auch bald Wahlen an in Russland. Also die Anzahl der Festnahmen waren jetzt nach meinem Gefühl relativ niedrig, beziehungsweise unsere Kenntnis über die Anzahl ist vielleicht auch nicht hoch. Die meisten Festnahmen gab es angeblich in Nowosibirsk, da wo sie herkommen. Ja. Hat Sie das verwundert?
Naja, also das ist natürlich ein bisschen, also finde ich schon ein bisschen krass so mit Nowosibirsk, aber verwundert würde ich sagen nicht. Also tatsächlich, dass es so wenige Festnahmen waren, finde ich, also ich weiß nicht, sie haben dann sich irgendwie zusammengerissen, vielleicht wegen der Wahlen, die bevorstehen oder was auch immer. Aber dass es in Novosibirsk passiert ist, kann ich das so erklären, dass es schon eine sehr große, bedeutende Stadt ist in Sibirien. Also wird oft als Hauptstadt Sibiriens genannt, aber das ist so mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, das ist eine wichtige Stadt, wo auch die Gesellschaft auch aktiver ist. Und da waren auch noch zu sowjetischen Zeiten auch viele Menschen, die gegen die Regime aufgetreten sind. Und das liegt so ein bisschen in der Tradition. Mhm. Und ich denke auch, dass auf der anderen Seite ist Novosibirsk immer noch weit weg von Moskau. Das sind 4000 Kilometer dazwischen. Mhm. Das sind dann 4 Stunden Flug. Und Direktiven, die man dann so von oben runter bringt,
vermittelt. Ja.
Dass die in Provinzen, also da, wo weit weg vom Zentrum noch schärfer aufgenommen werden eventuell. Mhm. Und ich denke, die werden noch gläubiger als der Priest. Mhm. Und da denke ich, die haben überreagiert.
Sie haben natürlich, also seit dem Überfall auf die Ukraine, hat sich sicherlich auch für Sie einiges geändert. Was hat sich in Ihrem Leben seitdem verändert? Wie halten Sie Kontakt zu Ihrer Familie?
Ja, so gleich vorausgeschickt, ich halte Kontakt zu der Familie. Also es ist tatsächlich vielen russischen aus Familien aus Russland passiert, dass da Kinder mit den Eltern nicht mehr reden, weil die Eltern ja so irgendwie so Sachen sagen, die man nicht tolerieren kann. Ich bin in dieser Hinsicht tolerant nicht. Also meine Eltern sind sehr intelligente Menschen, aber die Propaganda wirkt auf alle. Das ist leider so. Dennoch, die Eltern bleiben meine Eltern. Sie haben mich großgezogen und ich bin ihnen dankbar. Und ja, also ich versuche dann die besonders schwierigen Themen da auch zu vermeiden, um nicht zu unnötigen Streits zu kommen, die eigentlich sehr unproduktiv sind, weil, also ich weiß, dass meine Eltern nicht unbedingt für den Krieg sind. Mhm. Oder so. Also das ist, also klar ist das nicht, aber diese Angst, die dann zum Beispiel haben, was die 90er waren, ist sehr tief. Und diese Zeit, wo Putin zur Macht gekommen ist, also eigentlich 2000, also jetzt 24 Jahre mittlerweile. Und für sie war diese Zeit des frühen Putins sozusagen die Zeit, wo sie ja, sich verwirklichen denn noch konnten. Mhm. Also mein Vater arbeitet an der Universität und dann war plötzlich doch die Wissenschaft irgendwie wichtig. Jetzt ist das wieder nicht mehr so ganz, aber im Vergleich zu den 90er, wo man tatsächlich, also wo wirklich die Kriminalität unterwegs war, wo die Menschen, die geistlich gearbeitet haben oder die Menschen, die einfach gearbeitet haben, haben dann nicht mal genug Geld, um, ich weiß nicht, Essen zu kaufen auch. Also es war Zeit, zum Beispiel bei meinem Vater, dass er sein Lohn reichte genau dafür aus, um das Ticket, Bahnticket, zur Arbeit und zurück für einen Monat zu bezahlen.
Ah, wow. Okay. Ja. MDR-Kultur trifft Olga Vastretsova. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Dankeschön. das MDR-Sinfonieorchester. Viel wichtiger aber, es war Johannes Brahms' Ungarischer Tanz in G-Moll. Und mein Gast bei MDR Kultur trifft, Olga Wastretsova, hat sich gerade mächtig gefreut. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Stück hören?
Ja, ich habe mich gefreut, weil ich tatsächlich auch nochmal Johannes Brahms auch genannt habe, so als eine von Musik, die mich irgendwie berührt. Und für mich ist Brahms so eine Art vielleicht universelle Musik, die Tiefe und Leichtigkeit verbindet. Also sehr oft, also ungarischer Tanz ist vielleicht so wäre nicht das Erste, was ich so gedacht hätte. Also das ist für mich so ein bisschen wie Filmmusik auch, das dann das Leben auch so begleitet.
Agentin für Diversität, und zwar im Projekt 360 Grad von der Kulturstiftung des Bundes. Sie haben in Novosibirsk ein Goethe-Institut aufgebaut. Sie haben an großen deutschen Kunstinstitutionen gearbeitet. Derzeit sind Sie unter anderem am Museum der Bildenden Künste in Leipzig auch tätig. Und das Ganze jetzt seit ungefähr 20 Jahren hier in Deutschland, oder?
Wenn ich so eigentlich, ich bin jetzt auch schon, also ich habe noch ein Jubiläum, so quasi 2014 bin ich quasi umgezogen nach Deutschland.
So mit permanentem Wohnsitz?
Genau.
Und haben auch, sind jetzt bleiberechtlich auch hier völlig verankert?
Oh, nicht so ganz. Also ich habe einen Aufenthaltstitel, der Ende 25 ausläuft. Also ich muss irgendwie jede 3 Jahre zur Ausländerbehörde gehen und da nachweisen, dass ich Geld verdiene.
Das tun Sie aber doch schon seit einer ganzen Weile. Also irgendwie ist die Begründung gerade ein bisschen komisch, oder?
Ja, weil dadurch, dass ich sehr lange als Freiberuflerin gearbeitet habe oder beziehungsweise meine Anstellungen waren immer zeitlich begrenzt. Also ich habe so verschiedene Vertretungen gemacht und also ich habe wirklich fast in allen kulturellen Institutionen Leipzig und auch in Halle habe ich gearbeitet. Aber das waren immer entweder projektbezogene Beschäftigungen oder das waren tatsächlich Vertretungen. Also ich glaube, ich kann jede Person vertreten mittlerweile. Aber für die Ausländerbehörde, sie brauchen so eine Stabilität, dass es für so am besten unbegrenzter Vertrag, dann kriegt man vielleicht eine Niederlassungserlaubnis.
Was macht das mit Ihnen?
Naja, das macht schon was aus. Also ich blende das oft aus. Also man hat dann immer so 3 Jahre Ruhe, man hat dann so, ach ja, glücklich, dann Sachen machen. Und dann rückt näher dieser Termin, dann wird man immer nervöser. Dann geht man durch, naja, so einen Prozess und dann kriegt man wieder diesen Aufenthaltstitel und dann ist man wieder so erstmal entspannt. Aber natürlich, langfristige Planung ist erschwerend, also dass man nicht, also für so einen Abschnitt wie 3 Jahre, also beziehungsweise man kann für 3 Jahre planen, aber nicht für 5, das ist dann schon ein bisschen eingrenzend.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und Sie sind ja im Prinzip eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit im Kulturbetrieb, wenn ich das mal so sagen darf. Denn Sie sind eigentlich ein Mensch wie ein Scharnier zwischen den unterschiedlichen Positionen. Wir haben hier in Deutschland aktuell viele kulturelle Diskussionen am Laufen, viele Diskussionen, wo es um Wortwahlen geht, wo es auch um geschichtliche Einordnung geht, wo viel miteinander gestritten wird, Antisemitismusvorwürfe auf der Berlinale, Antisemitismusvorwürfe bei der Documenta Nummer 15. Waren Sie nicht sogar bei der Documenta irgendwie auch noch mit dabei?
Nee, bei Documenta war ich noch nicht dabei.
Noch nicht.
Aber vielleicht in der Zukunft. Aber Documenta habe ich selbstverständlich besucht. Also ich besuche Documenta seit 2007, also jeden Turnus sozusagen. Und auch diese Documenta habe ich besucht. Und tatsächlich diese Diskussion, die eine ganz verrückte Kreuzung zwischen Antisemitismus, was auch sowieso sehr alarmierend ist, und auch Rassismus gegenüber der Gruppe von Kuratorinnen aus Indonesien. Das waren ja auch beim Aufbau der Documenta auch noch Vorfälle, dass die Künstlerin aus Palästinien irgendwie, also so ein Werk zerstört wurde. Also das ist irgendwie so ein Hass, der in verschiedene Richtungen geht und der eigentlich in der Kultur nicht viel zu suchen hat.
Ist der Umgang mit diesen problematischen Themen in Deutschland besonders schwierig oder besonders offen? Wie würden Sie das einschätzen?
Also wir würden sagen, Deutschland hat eine schwierige Geschichte und deswegen ist es mehr als nachvollziehbar, dass man da sehr aufmerksam sein muss. Gleichzeitig denke ich schon, dass in Deutschland die Möglichkeit der Diskussion immer noch vorhanden ist. Hoffentlich bleibt das auch so. Mhm. Oder wird besser.
Sie feiern einen Geburtstag und es ist vielleicht auch ein bisschen künstlerische Heimat für Sie hier in Deutschland, in Leipzig. Vor 10 Jahren, am 2. März 2014, sind Sie Mitbegründerin geworden des BÜKÜ, Büro für kulturelle Übersetzungen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist eigentlich weswegen auch ich auch wieder nach Deutschland gekommen ist. Also ich habe hier studiert, so zwischen 11 und 13, also Kultur und das Kuratorische an der HGB bei Beatrice von Bismarck. Und dann bin ich erstmal sogar zurückgekehrt nach Russland. Und deswegen ist für mich so Gründung von BÜKÜ und mein Umzug hierher fallen so ungefähr zusammen. Mhm. Und da habe ich mit meiner Kollegin und Freundin Christina Semenova, also ich war dann auch, wo ich zurück in Russland war, viel im Kontakt. Und wir haben darüber gesprochen, was wir auf die Beine stellen könnten und was vielleicht wichtig wäre. Und wir sprachen sehr viel über den postsozialistischen Raum, auch durch biografische Hintergründe. Und wir dachten, dass Dialog und diese Verhandlung zwischen den verschiedenen Wissensständen, Kenntnissen so und auch Ansätzen im Leben, auch in Kultur und in Kunst, wäre schön, so einen Ort zu schaffen, wo das stattfinden könnte. Und das war ursprünglich ein Kunstraum. Und bis jetzt existiert das als Verein, also als ja, eine Organisation. Und unser Name ist BÜKÜ, Büro für kulturelle Übersetzungen. Also der Akzent soll auf kulturellen Übersetzungen liegen.
Also man muss, also Kultur begreift man ja viel so als etwas, was jeder auch für sich genießen und auslegen kann. Aber Sie meinen, es ist definitiv eine Übersetzungsarbeit nötig.
Ach, nicht so ganz. Eigentlich der Terminus kulturelle Übersetzung haben wir von Homi Bhabha entliehen. Mhm. Das ist ein indischer postkolonialer Denker und Literaturwissenschaftler. Und er hat noch in den 90er Jahren so ein Buch herausgebracht, das hieß Verorten der Kultur. Und da geht auch sehr viel um diese kulturelle Übersetzungen und eigentlich Unmöglichkeit der direkten Übersetzung und auch Abwesenheit des Originals. Mhm. Also noch ein anderer Terminus, das er Begriff, den er nutzt, ist dritter Raum. Und das ist der Ort, der nicht unbedingt ein physischer Ort ist, aber da, wo Differenzen gelebt werden können. Und darum ging es uns auch, dass wir haben schon darauf fokussiert, dass wir die Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Ländern eingeladen haben, aber wir haben immer dafür gesorgt, dass es eine Begegnung möglich ist. Also wir hatten auch eine Art Mini-Residenz, dass die Künstlerinnen und Künstler für einen Monat in Leipzig bleiben konnten und in Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern aus Leipzig treten konnten. Mhm.
Das heißt, Sie schaffen Begegnungsräume von Künstlern, also da ist Ihre Arbeit zu sehen. Wo ist sie noch zu sehen, ganz konkret jetzt für Leute, die sich für die Arbeit interessieren?
Also jetzt kann man zum Beispiel unser Projekt »Eine neue Bewegung« Remapping Leipzig sehen. Das ist eine App, eine Web-App. Also das heißt, man kann das nicht aus App Store oder so runterladen, sondern es geht von der Webseite. Und das Webseite ist dann www.remapping-leipzig.de/app.
Und da kann man einen Rundgang oder einen virtuellen Spaziergang durch die Stadt Leipzig machen. Mit welchen Stationen? Was sieht man da?
Genau, das war die Idee, die Geschichte der Frauenbewegungen in Leipzig nochmal in den Vordergrund zu bringen. Also neben den großen Monumenten, die ja männlich meistens sind. Digitalen Raum sehen wir auch als einen öffentlichen Raum. Mhm. Und da gibt es so Themen, so angefangen von zum Beispiel Luise Otto-Peters. Eine extrem wichtige Figur für Leipzig, für Feminismus, also die erste Welle des Feminismus des 19., also Mitte des 19. Jahrhunderts, die Gründerin des Allgemeinen Frauenvereins, ist in Leipzig auch selbst in feministischen Kreisen natürlich mehr bekannt, aber so im weitesten Sinne weniger. Und zum Beispiel ihr Denkmal steht in Rosenthal, also in diesem Park am Zoo, am Kinderspielplatz, das ist eigentlich sein Grabstein, der dann versetzt wurde Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da haben wir einen Audiobeitrag, das heißt Luise in Sandstein. Und das ist dann so ein Gespräch mit Luise Otto-Peters, wie sie das sieht, dass sie irgendwie am Kinderspielplatz letztendlich steht.
Das ist ein Teil Ihrer Arbeit. Ein anderer Teil Ihrer Arbeit ist auch die Arbeit als Kuratorin, zum Beispiel auch am Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Wo sind Sie da jetzt gerade dran? Was ist da aktuell Ihre Aufgabe?
nachdem wir die große Ausstellung Reconnect Kunst und Kampf im Brunderland abgeschlossen haben, erstmal, aber wir haben jetzt auch einen großen Anlass zu feiern, und zwar die Ausstellung wurde als die Ausstellung des Jahres gekürt von EIKA. Das ist ein internationaler Kunstkritikerverband, Kritikerinnenverband, dass die Ausstellung als die Ausstellung des Jahres ernannt wurde. Und wir finden das sehr wichtig und toll, dass es passiert ist. Vor allem diese Idee der Ausstellung, die gehört Sitara Viratunka, meine Kollegin. Also ich bin am Museum der Bildenden Künste nicht allein, sondern wir sind zwei, aber auf einer Stelle. Und die Idee dieser Ausstellung hat sie bekommen, nachdem in MDBK eine Ausstellung war, die hieß Point of No Return. Und die war auch gewidmet den Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR oder beziehungsweise mit ostdeutschen Biografien.
Genau, die war sehr, sehr prominent. Das war so ein Flaggschiff sozusagen des Bildermuseums in Leipzig. Und jetzt die Ausstellung Reconnected, Kunst und Kampf im Bruderland. Wir können nochmal sagen, kuratiert von Markus Andrew Hurtigs, Sitara Viratunga und eben auch in Zusammenarbeit mit Ihnen und mit Caroline Rothmund. Und ist das jetzt so eine Art Happy End, diese Ausstellung? Hat es nicht die ganze Zeit leicht? Da gab es ein paar Querelen, war eine breite mediale Besprechung um eine Vorstellung, wo sich Menschen persönlich angegriffen gefühlt haben. Und das Problem war, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, für Sie als Kuratorin auch, es ging um das N-Wort, da hat jemand in einer Kunstperformance das Schimpfwort Neger benutzt. Und im Endeffekt haben sich die Medien genau darauf gestürzt, was ist jetzt verloren gegangen für Sie in dieser Besprechung? Denn was macht diese Ausstellung eigentlich aus?
Ja, also ich finde es sehr schade, dass Sie das Wort auch jetzt ausgesprochen haben.
Ich habe es als Schimpfwort deklariert. Also insofern habe ich es geframed.
Ja, ja, aber dennoch, also ich finde diese Diskussion um das N-Wort herum durchaus legitim. Also wenn dieses Wort Menschen beleidigen kann oder verletzen kann, dann ist das ganz einfach, sich davon zu verabschieden und das nicht öffentlich auszusprechen. Also finde ich in Ordnung, also in diesem Fall. Diese mediale, das ist auch so mit Dokumenten, also dass man dann plötzlich medial nur das ein Segment mussiert und so ganz groß wachsen wird.
Genau.
Währenddessen.
Deswegen lassen Sie uns gerne auf die Ausstellung zu sprechen kommen. Was ist Inhalt dieser Ausstellung? Was macht die so stark?
Ja, die Ausstellung war eine von den ersten überhaupt. Also jetzt gerade laufen andere Ausstellungen, die auch die globalen Kunstgeschichten von der DDR gewidmet sind. Also man kann auch sagen, in Albertinum ist Revolutionary Romances, in HKW Echos der Bruderländer. Aber das war dann auch so vielleicht Punkt, dass diese Aufmerksamkeit auf die Kunstgeschichte der DDR nochmal den Blick wirft. Und die Kunstgeschichte hat immer die unterbeleuchteten Aspekten oder das, was nicht ausgesprochen ist oder einfach, was kein
Gehör gefunden hat oder nicht an die Oberfläche gekommen ist.
Genau. Und in dieser Ausstellung haben Markus Hurtig und Sitara Viratunga darauf fokussiert, dass die Künstlerinnen und Künstler aus ehemaligen ostdeutschen Kunsthochschulen gesucht haben, so aktiv gesucht haben, die da studiert haben, weil gerade in dieser Ausstellung Point of No Return waren kaum Künstlerinnen vertreten, die also nicht aus europäischen Raum zum Beispiel kommen. Und da war in dieser Ausstellung war auch der Fokus auf die Künstlerinnen der Generation, die in den 80er Jahren studiert haben, in Leipzig, in Berlin-Weißensee, ein bisschen in Dresden, aber dadurch, dass da Revolutionary Romances kam, da war es ein bisschen weniger Fokus da, aber dennoch auch Dresden so rausgesucht haben und in dieser Ausstellung gezeigt haben. Das waren auch sehr rührende Begegnungen mit zum Beispiel Mona Enayat. Sie war sehr berührt, dass sie jetzt in MDBK ausstellt, was irgendwie für sie so ganz wichtig war. Aber da fragt man, warum war sie nicht früher ausgestellt? Aber auf jeden Fall, da waren Künstlerinnen und Künstler, die in den 80er Jahren in Deutschland, also in der DDR, studiert haben. Einige davon sind auch in Deutschland auch geblieben und sie prägen auch das Kunstleben, also jetzt. Dann gab es auch eine Ausschreibung, um sich zu bewerben für die Künstlerinnen der zweiten Generation, also die bereits in Deutschland geboren sind, die jüngere Generation, die aber auch ostdeutsche Biografie aufweisen. Und da hatten wir noch so spannende junge Künstlerinnen.
Ja, faszinierend. Also Geschichte neu erzählen. Mhm. Anhand von Biografien, die uns aus eigentlich ja teilweise bekannten Gründen, teilweise unbekannten Gründen einfach noch nicht bekannt sind.
Ja. Und ja. Es war noch ein ganz wichtiger Raum, den wir genannt haben, Archiv der Erinnerung und der Zukunft. Mhm. Und da habe ich auch am meisten gearbeitet. Also ich kam ins Museum im Oktober 22 und da war die Ausstellung schon voll im Gange. Also das heißt, ich habe mich vor allem für den Raum, Archivraum engagiert, zusammen mit Caroline Rothmund und selbstverständlich Sitala Viratunga. Wir waren so mehr als Team, wo wir Kontextfragen gearbeitet haben. Also da nach dem Prinzip nichts über uns, ohne uns. Also wir haben die Migrantinnen-Selbstorganisationen eingeladen, Beiträge zu leisten. Und in diesem Archivraum waren versammelt, zum Beispiel war eine Ausstellung von Reistrommel e.V. Das ist ein Verein aus Berlin, der 1993 gegründet wurde. Und das war gegründet von Vietnamesinnen und Deutschen zusammen, wo sie sich vor allem dafür eingesetzt haben, dass die Vietnamesinnen, die da sind, bleiben können. Also es ging um Bleiberecht im vielen. Mhm. Und sie haben 2009 so eine Wanderausstellung, so Roll-up-Ausstellung konzipiert und hergestellt. Und wir haben sie komplett übernommen. Also nicht ganz komplett, sie ist sehr groß. Also wir haben dann so Auszüge aus der Ausstellung, aber das waren dann Dokumente, die selten zu sehen sind und auch die O-Töne von den Personen, die die Wende auch erlebt haben. Da ging es auch zum Beispiel um die Verliererinnen der Wende.
Sie bringen sozusagen die Welt zusammen. Unter verschiedenen Gesichtspunkten, unter verschiedenen Überschriften sind Sie eine, die sich international auseinandersetzt mit Kunst, die Stimmen hörbar macht, die vielleicht sonst viele nicht hören würden. Heute zu Gast bei MDR Kultur trifft Olga Vostretsova.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Olga Vostretsova, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, nein. Beziehungsweise, ja, also es waren auch viele, viele Menschen, Theoretikerinnen, die mich geprägt haben. Aber wenn ich so eine Person nennen würde, dann fragen sie mich, und was haben sie gemacht, um da ranzukommen? Und ich würde sagen, nichts. Ich bin einfach nur begeistert oder so. Ja, auf jeden Fall, es waren sehr viele, aber vielleicht eine Person möchte ich doch bringen. Es wäre jetzt anmaßend zu sagen, das wäre mein Vorbild, weil ich dem gar nicht entspreche. Aber das war ein Semiotiker aus Tartu, Juri Michailovich Lotman, der mich nachhaltig berührt mit seinen Gedanken, die auch universell sind.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Vielleicht was Lustiges. Also ich habe erfahren, woher mein Akzent kommt. Ich bin zwar Philologin, also ich habe auch Linguistik studiert und Phonetik. Und es gibt in der Phonetik so ein Ding, das heißt Assimilation, also dass die Lauten sich aneinander angleichen. Und die russische beziehungsweise die ostslawischen Sprachen und deutsche Sprache haben genau da einen großen Unterschied. Und zwar, so zum Beispiel Russisch in meinem Fall hat die regressive Assimilation. Das heißt, der Laut, das danach kommt, wirkt aus auf den Laut davor.
Ach so.
Und deutsche Sprache hat die progressive Assimilation. Das heißt, der davor auf danach. Und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel aussprechen, mit russischem Akzent und angeblich ein bisschen weniger russischem Akzent. Also mit dem russischen Akzent wäre das ist so und das ist, also es wird zu z, weil danach kommt so ein i und i wirkt auf s aus und macht das zu z oder das Bild.
Es und, leben die Akzente, kann ich nur sagen.
Ja.
Ich finde sie wunderschön.
Und auf Deutsch wäre das Bild. Das heißt, S wirkt auf B und B wird zu mehr zu P, das Bild. Und das ist dann mehr Deutsch.
Das klang tatsächlich ziemlich akzentfrei gerade. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Tatsächlich der Moment, wo die Ausstellung aufgebaut wird, ist für mich ein sehr lebendiger Moment, weil da ist noch nichts ist fest, alles ist so ein bisschen fluid, bewegt sich. Und das mag ich sehr gerne, die Bewegung. Und eigentlich, wenn die Ausstellung dann fertig aufgebaut ist, wo sie dann dem Publikum eröffnet wird, ist sie für mich ein bisschen, also tot ist ein schlechtes Wort, aber so schon so starr und fest.
Woran glauben Sie?
Also ich bin schon fatalistisch veranlagt.
Fatalistisch?
Und, ja, also ich glaube an Schicksal. Also ich glaube, dass man das Schicksal leben muss. Und ich weiß nicht, ob man das tatsächlich ändern kann.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Das ist eine sehr schwere Frage. Also anfangen, also ich mag die Energie des Beginns. Man braucht aber einen richtigen Anfang. Das ist eine besondere Kunst, den richtigen Anfang zu finden. Also den Moment, also das Ding für den Anfang. Also so eine große Kunst für mich. Aufhören, da ist leider, also dadurch, dass ich diese Energie des Beginns so gerne mag, ich mag es nicht, wenn es alles zu lang wird. Und manchmal höre ich auf, auch vorzeitig.
MDR Kultur trifft heute mit der Kuratorin Olga Vostretsova. Wir haben am Anfang ein bisschen diesen Namen geübt, weil man natürlich auch gucken muss, wo die Betonung ist. Vostretsova. Sie haben in Novosibirsk ein Goethe-Institut selbst aufgebaut. Worin besteht so eine Arbeit? Was war da nötig?
Also da muss man nochmal eine kleine Korrektur
gerne
machen. Also
ja.
Ich habe das nicht aufgebaut. Ich habe vorbereitet die Eröffnung des Goethe-Instituts in Novosibirsk 2009. Ich war von Herrn Ebert dahin versandt, weil es auch meine Heimatstadt ist. Das war wahrscheinlich so naheliegend, weil zu der Zeit habe ich in Kulturabteilung des Goethe-Instituts gearbeitet und ich habe vor allem das Festival um die Eröffnung herum und so ein bisschen Infrastruktur vorbereitet, bis die Leiterin des Goethe-Instituts kam, Julia Hanski, sie ist jetzt in Warschau und mit ihr bin ich nach wie vor sehr eng verbunden.
Und Sie sind 2015 dann für das Goethe-Institut in Moskau als Koordinatorin vom EU-Projekt HUMRA, Human Rights Animation, bestellt worden. Heute eigentlich ja fast schon unvorstellbar, aber Goethe-Institute werden mancherorts auch tatsächlich wieder geschlossen. Was ist die Gefahr dabei, wenn so ein Goethe-Institut zumacht?
Ja, das mit dem Goethe-Institut in Novosibirsk ist sowieso so für mich eine Tragödie, weil das ist etwas, was entstanden ist und dann wird es nicht mehr geben. Das ist irgendwie, scheint mir jetzt schon ziemlich klar zu sein. Aber was da wegfällt, das ist tatsächlich dieser Ort der Debatten, des Austauschs, also auch dieser sogenannte dritte Raum im Sinne von Homi Bhabha. Ich denke, dass die Menschen haben das Recht, über alles zu reden. Also die Grenze liegt tatsächlich da, wo es körperlich ist, wo es zum Töten kommt. Da kann ein Mensch nicht die Hürde überschreiten. Aber reden müssen die Menschen und debattieren müssen die Menschen, weil das Denken kann sich verändern und im Dialog und die Goethe-Institute haben schon dafür gesorgt, dass der Dialog stattfindet.
Dieses EU-Projekt HUMRA, Human Rights Animation, was ist aus diesem Projekt geworden?
Es ist eine Animation entstanden, die ist immer noch auf YouTube zu sehen. Ja, es ist ein Netzwerk daraus entstanden, das auch nach wie vor aktiv ist. Das sind dann noch Folge-EU-Projekte waren, also ich glaube, jetzt sind sie alle ausgelagert aus Russland. Dieser HUMRA war auch Fortsetzung von einem anderen Projekt, das hieß Respekt. Und da ging es um die Comics. Und da ging es darum, so ein Vermittlungsmaterial herzustellen, über Respekt dem anderen gegenüber zu reden. Und das ist noch eine, vielleicht auch eine Lebensmaxime für mich, dass so mit Respekt dem anderen gegenüber zu begegnen und die Offenheit haben und Interesse daran haben, jemand anders zu treffen und nicht genauso gleichgesinnte Person, weil das ist ja langweilig.
Also raus aus der Bubble. Kann man sagen, das ist der Kern Ihrer Arbeit?
Absolut, ja.
Dass Sie diese Blasen durchstoßen möchten.
Ja,
weil Sie
und auch für mein Leben.
Im Sinne dieses Gedankens gibt es in diesem Jahr noch etwas, wo Sie sagen, das möchte ich zu gerne noch verwirklichen.
Ja, so einige Sachen, aber im MDBK zusammen mit Sitara Viratunga wollen wir eine Ausstellung vorbereiten, die wahrscheinlich in 25 dann stattfindet. Deswegen ist das noch nicht so spruchreif, aber ich bin sehr gespannt auf gemeinsame Gespräche und Pläne und ja, Austausch. Und bald kommt eine Künstlerin Nilba Gürisch, die ich sehr gerne mag, auch ihre Arbeit. Und wir werden auch schauen, ob es was möglich ist in Leipzig von ihr zu zeigen.
Nilba Gürisch ist aus der Türkei?
Genau, sie ist ursprünglich aus der Türkei, aus Istanbul, lebt aber in Wien, also weil sie dann noch Zweitstudium in Wien gemacht hat und hat auch so eine Migrationsbiografie.
Und wie weit ist ihr Türkisch? Können Sie schon mit ihr sprechen?
Also Deutsch spricht sie viel besser als ich Türkisch.
Ja, okay. Soweit MDR Kultur trifft aus der Redaktion von Angelika Zapf. Heute war zu Gast Olga Vostretsova. Mein Name ist Julia Hemmerling. Nächste Woche kommt Julia Kulewatz aus Erfurt zu Gast. Sie ist im Vorfeld der Leipziger Buchmesse hier, also eine Literatin.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.